Sie ist gesprächig. Sie möchte reden, sie redet gern. Er ist schweigsam. Und sie rief an und sagte: Roger, wir waren neulich im Wohnzimmer. Ich habe Handarbeit gemacht und er saß auch dort. Ich wollte reden. Wir waren von 18 Uhr abends bis 23 Uhr, fünf Stunden waren wir im gleichen Raum und haben, denke ich, drei Sätze gesprochen. Ich wollte reden und fragte was, und er sagte, ja, fragte noch was, nein, fragte noch was, vielleicht. Und wortkarg bis geht nicht mehr. Und sie litt, sie weinte am Telefon. Und dann sagte sie, dann haben wir ein Problem gehabt mit einem Haushaltsgerät. Und ein Fachmann wurde bestellt und er kam, um dieses Gerät instand zu setzen. Und mit ihm habe ich mich gut verstanden. Er redete mit mir. Und ich habe mich in ihn verliebt. Gläubige Frau mit Kindern und hat diesem Menschen, der kam, um ein Gerät zu reparieren, eigentlich Intimität angeboten oder hat es abgelehnt. Soviel ich weiß, war er nicht gläubig. Und sie kenne ich von christlichen Kreisen. Sie war verhungert, total verhungert, Kommunikationsgemeinschaft zu haben mit ihrem Mann. Und da spricht ein Mann mit ihr. Er spricht meinetwegen über Belangloses, aber endlich mal ein Mann, der redet. Und sie fühlte sich angenommen, fühlte sich geachtet durch sein Gespräch und ihre Gefühle gab sie ihm. Total falsch, sündig, preis den Herrn, kam es nicht zu der Tat und preis den Herrn, die Ehe ist noch zusammen, aber ich fürchte, dass die Ehe nicht sonderlich gut ist. Ich habe keinen Kontakt seit längerer Zeit. Alles, was wir sehen und tun, kommuniziert. Ich kommuniziere durch mein Hemd. Ich kommuniziere durch meine Kleidung. Ich kommuniziere ohne Worte durch Gestik, durch Blicke. In den letzten Jahren habe ich viel über Kommunikation studiert und gelesen. Und ein Fachmann behauptet, 90% unserer Kommunikation ist lautlos, das heißt ohne Worte. Weit mehr als 50%. Und selbst wenn ich manchmal meine, es kommt nicht auf 90, es ist weit mehr als 50%. Wir reden, also Redewendungen, die wir haben, er kehrte ihm den Rücken. Sie schaute ihn nicht an. Er gab keine Hand. Oder Väter, die den Kindern beibringen, schau dem Onkel an, wenn du die Hand gibst und Hallo sagst. Diese Dinge in unserer Kultur alle kommunizieren was. Und es muss nicht mit Worten sein. Gott machte uns zu Kommunikatoren. Er machte uns mit der Fähigkeit zu kommunizieren. Und ich bin so ein komischer Opa, wenn es um Babys geht. Denn nach etwa 6, 8 oder 10 Wochen, wissen wir alle, Babys lächeln. Sie schauen einen an, man spricht mit ihnen und da kommt das Lächeln zurück. Kommunikation, die erste Kommunikation, die wir von dem Kind bekommen, es ist Augenkontakt, wir reden freundlich und dann kommt es und sie gucken einen an, ein bisschen vielleicht so, runzeln die Stirn und dann brechen sie in Lachen auch oder ein Lächeln aus. Und ich werde ganz verrückt. Ich gehe angeln nach Lächeln. Und ich werde ganz verrückt, wenn ich das tue. Und rede mit kleinen Babys, wo wir mit unseren eigenen Kindern und dann mit den 6 Enkelkindern reden. Da freute ich mich, Kontakt zu haben. Nun, manche haben uns gesagt, das ist also nicht die eheliche Beziehung, aber manche haben uns gesagt, wo unsere Kinder den Schoß zertrampelten, das war die schönste Zeit, sagen sie. Und da habe ich gewusst, oh, leider haben sie wahrscheinlich viel Kommunikation, viel negative Kommunikation, sodass die Verbindung nicht mehr schön ist mit den Kindern. Die schönste Zeit ist, wenn man dann Worte benutzen kann und Austausch haben kann, wo mein Sohn zum Beispiel mich anrief, 23 Uhr abends oder 22 Uhr abends und sagte, Papa, darf ich kommen? Und er war da bis 1 Uhr morgens und wir sprachen über eine Angelegenheit in seinem Betrieb. Und er sagte, kann ich morgen Abend kommen? Ich sagte, absolut. Ich wäre die ganze Nacht mit ihm aufgeblieben. Er wollte mit mir reden. Und er suchte mich und ich konnte ihm Ratschlag geben. Er hatte eine Idee, wollte das einführen in seinen Betrieb. Und ich habe Rückmeldung gegeben und Fragen stellen, ob das so und so geht. Und ich kannte seinen Chef, seinen Firmenchef. Ich sagte, wenn du es so machst, denke ich, das käme falsch raus. Aber wenn du es anders machst, das ging besser. Ah, das ist eine gute Idee, sagte er. Die Leistung vom Betrieb steigerte um 30% nach der Einführung von seiner Idee. Eine gute Idee hatte er gehabt, aber er wollte Austausch haben. Das Gespräch in jener Nacht war wunderbar. Andere Gespräche mit unseren Kindern über geistliche Dinge, über Tiefgehendes, Tiefgründiges. Es ist ein Traum, wenn man mit den Kindern über solche Dinge reden kann. Auch in der Ehe. Wisst ihr, warum, biblisch gesprochen, Kommunikation das Herz einer ehelichen Beziehung ist? Kommunikation ist das Herz. Ich gebe zu, in der Zeit unserer Verlobung hätte ich gedacht, Sex wäre das Herz der Ehe. Ich bin männlich und freute mich auf die Intimität mit meiner Frau in der Ehe und dachte daran mit Leidenschaft und mit Freude. Und mittlerweile komme ich zu sehen, Sex ist kommunizierend, es ist wortlose Kommunikation der Liebe. Es ist ein Gipfel der Kommunikation der Liebe, aber Kommunikation ist das Herz der Ehe. Und weißt du warum? Es ist nicht gut, 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Sie wurde ihm gebracht, und welche sie muss das gewesen sein? Wow! So eine Herrliche wie Eva wurde zu ihm gebracht, um ihn aus der Einsamkeit in Kommunikation zu bringen. Also die Ehe hat als Herz das Austauschen, die Kommunikation. Und es wird bedeuten, dass wir auch dazu kommunizieren mit und auch ohne Worte. Aber Worte zu benutzen dabei wäre das Normalste, wäre das Gesündeste. Das Problem in vielen Ehen mit der Kommunikation sieht etwa so aus. In der Verlobungszeit haben sie und in der Freundschaftszeit haben sie über alle möglichen Themen sprechen können. Alles gewälzt. Und sie verstanden sich und wurden ein Herz und eine Seele. Und Folgendes entdecke ich. Irgendwann mal kommt ein Streit über ein Thema, ich nenne es bewusst nicht, ein Thema. Und was sie gelernt haben, über diesen Schmerzthema nicht mehr zu sprechen. Denn wer mag Schmerzen? Ich nicht. Und es ist ein Schmerzthema, wurde nicht gelöst. Beide blieben gleicher Meinung, wie sie vor dem Gespräch waren. Und das Thema verursacht nur noch einmal Leid. Also lassen wir das heiße Eisen. Nun, dann kommt noch ein Streitgespräch über ein anderes Thema und noch eins. Und im Laufe von 5 und 10 und 15 Jahren, viele heiße Eisen und viele Gesprächsthemen, die vermieden werden, weil jedes Thema eigentlich Leid verursacht in der Beziehung. Und man weiß, man hat eventuell 2, 3, 4, 5 Tage daran zu leiden, wenn man das Thema anschneidet. es lohnt sich nicht. Und so vermeidet man das. Und in vielen Ehen ist die Thematik vom Umtausch mehr oder weniger wie folgt. Könntest du bitte mir das Salz reichen? Das hat aber gut geschmeckt, Schatz. Fahren wir nachher in die Stadt? Wann fahren wir dann los? Wenn du hinfährst zum Postamt, könntest du mir ein paar Briefmarken besorgen? Ich brauche ein bisschen Milch für meinen Kaffee, bitte. Danke. Man spricht zwar, aber der Inhalt von dem Gespräch ist mehr oder weniger belanglos. So könnte man auf der Arbeitsstelle reden. Und eben das ist das Problem, dass wenn er eigentlich viel in sich hat und einen Gesprächspartner sucht und eine Gesprächspartnerin, die ihn nicht ständig, wie wir es in der letzten Stunde gehört haben, kritisiert, da ist er bereit zu reden. Und sie stehen an der Kaffeemaschine und trinken eine Tasse Kaffee während der Arbeitspause und sprechen und er merkt, hat dies aber nett. Und sie sprechen und Tag für Tag und Woche für Woche und verlieben sich ineinander. Und das geschah bei uns am Ort. Ein gläubiger Mann, 3 Kinder und verliebte sich total in einer Kollegin an der Arbeitsstelle, weil sie mit ihm sprach und ihn nicht kritisierte. Und das ging so weit, der Chef der Firma war gläubig, man hat sofort entdeckt, was war. Sie haben eigentlich, hat es geheißen, keine physische Beziehung gehabt, aber ständiges Reden. Sie gingen oft während der Mittagspause und aßen zusammen im Lokal. Und in diesen vielen, vielen Stunden beging er, und sie auch, sie war verheiratet, beging er emotionalen Ehebruch durch Gespräch. Er gab der Frau Zeit und Zuwendung und Information, die eigentlich seiner eigenen Frau gehörte. Und da geschah geistlichen Ehebruch, emotionalen Ehebruch vielmehr, emotionalen Ehebruch. Und das geschieht häufig, auch in christlichen Kreisen. Auch wenn es nicht zu vielen Telefonaten kommt, ich weiß von Ehepaaren, Gläubigen, evangelikalen Ehepaaren, die gerne in die Arbeit gehen, weil der da ist, der ist mir so sympathisch, mit dem kann ich gut reden, mit meinem Ehemann nicht. Und es ist so weit gekommen in vielen christlichen Ehen, dass manche da sitzen und träumen, es wäre schön, es gibt schon Autounfälle, vielleicht stirbt er, sodass ich eine andere Person haben könnte. Man wünscht sich nicht mehr mit dem Partner verheiratet, man wünscht sich mit einer anderen Person verheiratet. Man bereut, dass man den Partner heiratete, den man hat, weil es nicht funktioniert, wie man das gerne möchte. Das ist nicht selten. Ich würde mich nicht wundern, wenn etliche hier wären, die auch so gedacht haben, wenn auch nicht im Augenblick, aber die so gekämpft haben in ihren Herzen, durch die Unzufriedenheit, durch eine schwache oder kranke Kommunikationsbeziehung. Die Thematik mag verschieden sein, aber die Beziehung ist krank. Sie ist nicht mehr attraktiv. Nicht die Person, sondern die Beziehung ist nicht attraktiv. Ich bin nicht gern in der Beziehung, sagen manche. Und es kostet, es ist Arbeit, es ist schwer. Und mit der zu reden oder mit dem zu reden, das ist viel, viel leichter. Nun, ich denke, es ist äußerst wichtig, nicht nur von dem Negativen zu hören, sondern auch über Möglichkeiten zu hören, von dem, wie wir das Problem ändern können. Ich denke, man muss lernen, auch von sich zu geben, was der andere braucht. Ich gehe zurück zum ersten Paar. Die Frau, die gesprächig war, und er fast wie ein Stein, schweigsam. Wenn ich so einen Mann sehen würde und hätte vor mir in der Seelsorge, beide würden da sitzen, da würde ich ihn ansprechen und sagen, lieber Bruder, du hast ein Problem. Bist du bereit, an diesem Problem zu arbeiten? Bist du bereit, darüber zu beten, dass der Herr dir hilft, auf die Frau einzugehen und mit ihr zu kommunizieren? Eventuell würde ich Folgendes feststellen. Was ich auch feststellte, neulich in einer Seelsorgesituation, die Frau hat immer geklagt bei mir. Er redet nicht, der schweigt. Nun, nachdem sie in ihrem Leben eine Änderung erlebt hatte und das, was ich in der letzten Stunde sagte, aufhörte ständig ihn zu bombardieren mit Kritik, da kam eine Mail von ihr: Dieser Mann kann reden. Das heißt, sie war erstaunt. Er kommt durch die Tür und er hat viel in sich und will reden. Aber da hat sie eigentlich durch ihre Kritik die Tür zugemacht in seinem Herzen. Wenn er, vor allem, wenn die Kritik öffentlich kommt und er öffentlich blamiert wird. Meinst du, dass das nachher funktioniert? Und zwei seiner Kumpel dastehen und sie ihn öffentlich niedermacht, soll sie sich nicht wundern, wenn er nicht spricht. Das ist einmal ein Problem. Dann gibt es auch Männer, die einfach nur schweigsam sind. Die sind nicht gekränkt, sie sind halt wortkarg. Und sie müssen lernen zu reden. Ein Paar war in der vorehelichen Seelsorge und sie wollte, dass er mehr spricht. Und dann habe ich gesagt, und du musst auch ihm Raum geben zu reden. Du musst ruhig sein. Ich habe einen in der Jüngerschaft gehabt, ein paar Jahre lang. Und der war so ein Typ, der ist sehr langsam im Reden. Ich bin so ein Typ, ich denke laut. Vielleicht sind manche hier, die laut denken. Ich habe Ideen und ich sprudle Ideen und dann kommen sie raus und das war eine gute Idee. Und plötzlich, weil es rauskam, ich habe die Idee. Und der ist so ein Typ, er überlegt sich das 20 Mal, bevor er einmal die Zunge bewegt. Ich habe ihm eine Frage gestellt und ich schaute auf ihn und schaute auf meine Uhr. Und ich dachte, diesmal will ich sehen, wie lange es braucht. 90 Sekunden saß ich da, wartend auf den Beginn seiner Antwort. Was er sagte anschließend, hatte Hand und Fuß. Aber es brauchte lange Anlaufzeit. Und so musste ich im Herzen sagen, Herr, hilf mir ruhig zu sein, hilf mir bereit zuzuhören, hilf mir zu beten und hilf mir nicht zu sagen, hast du nichts zu sagen, hast du nichts zu sagen, warum sagst du nichts, warum sagst du nichts? Sondern zu sagen, mir zu sagen, es ist ein anderer Typ, er braucht Zeit. Der Motor muss anlaufen bei ihm, es muss warm werden und erst wenn es warm wird, dann kommt's. Und er ist ein Mann mit einem sehr tiefen inneren Brunnen. Wow, da ist viel drin. Und es lohnt sich zu warten. Glücklich ist der Mann, der eine Frau gewinnt, die bereit ist zu warten und zu hören und nicht zu nörgeln und nicht zu hämmern. In den vorehelichen Gesprächen stelle ich folgende Frage. Was will der Mann hören und erfahren von seiner Frau? Und das hängt mit der Rolle zusammen. Ich stelle die Gegenfrage gleichzeitig. Was will die Frau von dem Mann hören und erfahren? Und es hängt mit seiner Rolle zusammen. Und sie runzeln die Stirn und gucken mich an und fragen sich, was bedeutet denn das? Was will er denn? Und dann erzähle ich folgende Geschichte. Es ist eine erfundene Geschichte und ihr werdet alle eigentlich geärgert in den nächsten Minuten. Aber ich bitte um Geduld, denn es ist eine erfundene Geschichte. Es ist der 6 Monate Hochzeitstag. Sie hat arbeitsfrei, er arbeitet und sie überlegt sich, ihm was ganz Besonderes zu tun und kauft sein Lieblingsessen und verstaut es, sodass er es nicht findet, versteckt es. Und am Tag wo er dann in die Arbeit geht und sie frei hat. Sie beginnt schon am Frühmorgen zu kochen und bereitet das Essen vor, das, was sie kann, so lange davor. Und sie stellt den Tisch, da ist Kristall drauf und Kerzen und Musik-CD, sein Lieblingsmusik. Und so um 15 Uhr nachmittags duscht sie sich und zieht das Kleid an, das, wenn sie das anzieht, es ihn total umhaut. Und er schwärmt darüber, wie schön sie darin aussieht. Und ein bisschen Parfüm und also sie sieht wunderbar aus. Und er kommt 17.15 Uhr wie üblich durch die Tür, setzt sich hin, schlürft die Suppe runter, isst die Speise schnell, geht ins Wohnzimmer, holt seine Zeitung, rülpst zweimal und schaltet Fernseher an und sagt gar nichts. Seid ihr geärgert? Wie fühlt sie sich? Total vernachlässigt, total übersehen, total verletzt. Wahrscheinlich geärgert. Hat er überhaupt nicht gemerkt? Er ist dumm, wenn er sowas tut. Er ist weise, wenn er Rückmeldung gibt über seine Dankbarkeit. Wilfried hat es vorhin gesagt und ich teile das tausendprozentig, was Bodelschwing gesagt hat. Die Macht vom Danken, ein dankbares Herz bringt so viel Positives raus. Und wir Männer sollten unsere Dankbarkeit bekunden, unsere Dankbarkeit sagen. Danke dafür. Danke für diese Zuwendung. Danke für deine Unterstützung. Was will sie von ihm wissen? Sie will wissen, dass sie ihn unterstützt zu seiner Zufriedenheit. Ich halte das für eines der bestgehaltensten Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Der Partner will wissen, dass die Rolle, die unterstützende Rolle, zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wird. Und wenn sie sowas getan hat, und wollte dabei ihre Liebe zum Ausdruck bringen und ihm zur Seite stehen und er gar keinen Ton äußert, ist die Verletzung da. Und ich frage dich, wie viel Mal wird sie das noch tun in der Ehe? Wahrscheinlich kaum mehr. Denn wenn es Schweigen geerntet hat, wozu der ganze Aufwand? Koche ich nochmal, anstatt dass ich einen Aufwand mache? Für nichts und wieder nichts? Nee, das mache ich nicht ein zweites Mal. Nun, was möchte er wissen, hören, erfahren und verstehen von ihr? Und es hängt auch mit seiner Rolle zusammen. Und es ist genau das Gleiche, aber von der anderen Seite. Er möchte wissen, dass sie zufrieden ist mit der Ausführung seiner Rolle. Versorgung, Leitung, geistliche Aufgabe, dass sie zufrieden ist. Es hat eine Ehe in unserer Gemeinde gegeben, die nicht mehr existiert. Und der Ärger, den ich hatte über diese junge Dame, den könnte ich kaum beschreiben. Sie heirateten, beide gläubig, vom gläubigen Elternhaus, Absolventen unserer Schule. Und er kaufte ein Haus. Nun, es war ein, wir sagen im Englischen dazu, ein Fixer-Upper. Das heißt, es war viel dran zu machen. Es war ein älteres Haus und da musste vieles drin machen und neue Wände gezogen werden, neu tapeziert, neu den Boden gelegt und neu die Decke und dann neu das Dach und neue Türen. Und das war überall zu erneuern. Es war praktisch überall notwendig, was zu tun. Und er kommt heim und arbeitet jeden Abend ein bisschen nach der Arbeit in diesem Haus. Und sie jammerte. Dummes Haus. Blödes Haus. Dummes Haus. Blödes Haus. Dummes Haus. Blödes Haus. Dummes Haus. Blödes Haus. Jeden Tag gejammert. Nun, ein Mann nach 1. Korinther 7 möchte seine Frau erfreuen. Er dient ihr zur Freude. Und er möchte ihr eine Freude machen. Und er hört das Jammern. Und er denkt, also, dass das Jammern endlich mal aufhört, tue ich was. Und so nahm er ein zweites Darlehen auf und kaufte sich ein zweites, aber dieses Mal ein Neubauhaus. nagelneu, noch nie bewohnt. Nun, sie haben noch das fertig zu machen und sie haben das andere Haus. Und jetzt haben sie zwei Darlehen und beide mussten 80 Stunden in der Woche arbeiten, um das neue Haus zu haben. Meinst du, sie war dankbar fürs neue Haus? Nein, sie hat genörgelt und genagt und geklagt und so weiter. Und er fing an zu trinken. Sohn von einem Missionar, den ich sehr schätze. Und dann, wo sie ständig genörgelt hatte, hat er dann Zeit verbracht mit Kollegen von der Arbeit. Mehr Zeit. Auch darunter waren weibliche Kollegen. Die Ehe existiert nicht mehr. Einmal stellte ich die Frau nach einem Gottesdienst und sagte, hast du eine Ahnung, wie du durch deine Kommunikation eigentlich daran große Verantwortung hast, dass die Ehe kaputt ging? Bis zum Schluss hat sie es nicht eingesehen, dass sie in irgendeiner Form verantwortlich war für irgendwas. Das war alles seine Schuld. Er hat getrunken, er hat versagt. Es war nicht ich. Und mir tat es so leid. Fehlende Demut, fehlende Rücksicht und fehlende Dankbarkeit für das, was war. Es war nicht wie Papa das mir gestellt hat, aber es war gut, es war in Ordnung, es war okay. Und es war im Werden. Es war mit Zukunft. Nun, die Kommunikation der Dankbarkeit, der Zufriedenheit für das, was der andere tut. Einmal, dass der Mann ständig dabei sein muss, zu sagen, Herr, wie kann ich ihr meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, meine Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, dafür, dass sie das und das und das so wunderbar macht. Wie sie das mit den Kindern macht, wie sie das mit dem Haushalt macht, wie sie das mit diesem und jenem macht. Und es ist häufig so, dass man lieber den schwarzen Punkt als das große weiße Blatt sehen will. Diese Tage hörte ich von einer Frau, sie sagte, ich habe einmal nicht ganz fertig gemacht mit irgendwas und da sagte, du kannst nicht einmal nichts machen im Haushalt, du bist zu nichts fähig. Und das natürlich wie ein Schwert durch ihr Herz gegangen. Kommunikation der Undankbarkeit, statt zu sehen, es war fast fertig, statt wie ein anderer Junge in der Klasse in Brake gesagt hat, als ich fragte nach dem, wie man hilft, er sagte, an meinem Vater habe ich ein tolles Vorbild. Er kämpfte ständig mit Kopfschmerzen, arbeitete schwer im Betrieb, kommt heim, der Frau ging es gesundheitlich nicht so gut und die Kinder haben ein bisschen geschlampt und da war das Geschirr. Und er kommt rein, legt seinen Koffer ab und statt sich hinzusetzen und ein bisschen auszuruhen, er sagt, er begibt sich an das Spülbecken und wäscht das Geschirr, putzt. Putzt in der Küche. Mein Vater, sagte er, gibt und dient. An ihm habe ich ein Riesenvorbild der Selbstlosigkeit. Preis den Herrn. Also mir sind fast die Tränen gekommen durch diesen Bericht von einem Ehemann und Vater, gläubig, der es schnallt, der auch seine Frau unterstützt in ihrer Schwachheit und in ihrer Not. Nun, das immer wieder zu sagen und auch die andere Seite, die wir auch in der letzten Stunde gesagt haben. Wenn der Mann auch seine Kompetenzen zeigt, also ich denke zum Beispiel, er arbeitet 10 Jahre bei der gleichen Firma und anstatt am Freitagabend, wenn er bezahlt wird, irgendwo anhält an einer Trinkstelle und sich volltrinkt und das Geld verspielt, dass er jeden Freitag das Gehalt in voller Höhe nach Hause bringt, da sollte sie dankbar sein, denn vielen Frauen geht es nicht so. Ob es ihr einfällt, ihm zu danken für seine Treue an der Arbeitsstelle? Ich habe einen gesagt, der sagte, ja, also wenn man nur Pflicht ausführt, dafür brauche ich nicht zu danken. Und sage ich, Quatsch. Wir sollten für alles dankbar sein, wenn ein anderer die Pflichterfüllung macht, wenn die Frau die Wäsche macht, danke dafür, wenn der Mann auch die Arbeit macht am Auto oder am Haus oder wo auch immer, dankbar sein dafür, das bekunden, wenn man will, dass er es wiederholt, dann dankbar sein dafür, wenn er auch, wie ich sagte vorhin bei der Frau, wenn er keine Rückmeldung bekommt, denkt er, das bedeutet ja gar nichts, Und deswegen müssen wir in der Kommunikation einer mit dem anderen mit Ehrerbietung, mit Dankbarkeit und mit Anerkennung zuvorkommen. In einer Ehe, wo das der Fall wäre, das die Art von Kommunikation, oh, preis den Herrn, das wäre ganz, ganz toll. Ich war in einem Gespräch mit einem Paar und die Kommunikation, sie verlangten nach einem Gespräch. Roger, können wir nicht mit dir reden? Und so haben wir einen Raum gesucht und setzten uns hin. Ich betete und ich sagte, ja, kann man hier erklären, wo es Not am Mann ist, wie kann ich helfen? Ich will hören, wie kann ich helfen? Und da wurde losgeschossen. Und er redete und sie redete dazwischen und dann redete er dazwischen. Und ich habe einmal so schiedsrichtermäßig gesagt, halt, stopp, Pause. Wolltet ihr, dass ich in irgendeiner Form helfe? Ja. Dann dürfte ich bitten, dass irgendwo hier geschwiegen wird. Und sie redete noch einmal los und gegeneinander und gekämpft. Und ich habe gemerkt, wie sie ihn verletzt vor mir. Wie sie ihn zur Schnecke macht. Und das macht er falsch und das macht er falsch und das macht er falsch. Und da sagte ich, also müssen wir dieses Gespräch so machen, dass ich einzeln mit euch rede. Denn zu zweit geht's nicht, nur Streit. Und dann ging er aus der Tür und ich redete mit ihr. Und sie sagte ganz plumps und hart, auch geärgert, ich muss ihm sagen, wo er falsch liegt. Ich muss das ihm sagen. Er braucht das zu wissen. Wenn ich das nicht sage, dann ist was Falsches da. Ich muss ihm sagen, wo er falsch liegt. Dann habe ich gedacht, ob du je dran denkst, ihm je zu sagen, wo er richtig liegt? Wahrscheinlich nicht. Nach einer Weile kam er rein, alleine. Und unter anderem sagte er diesen Satz. Roger, ich kann praktisch alles ertragen, was sie bringt, bis auf ihre beißende Kritik, ihre Zunge. Das kann ich nicht ertragen. Und so denke ich, beide von uns, männlich und weiblich, müssen lernen, das weiße Blatt zu sehen. Das, was positiv ist. Zu danken für das, was positiv ist. Unsere Zufriedenheit an den Tag zu legen. Ich denke auch, und ich danke dir nochmals, Wilfried, dass du das so positiv gesagt hast. Und ich kann das nur 100-mal unterstreichen. Einander in der Beziehung weiter um sich gegenseitig werben. Werben umeinander. Das, was einmal das Herz gewonnen hat, nicht nur nicht damit aufhören, sondern ständig weitermachen. Und ich denke an die Worte, ich las sie in Hohes Lied, im Hohen Lied, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9, wo er sagt, du bist schön, meine Freundin wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie die Herrscharen mit Kriegsbannern. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwalbt. Deine Zähne gleichen einer Herde Mutterschafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen. Und von denen keines unfruchtbar ist. Wie Granatapfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen, dazu Jungfrauen ohne Zahl. Doch diese eine ist meine Taube, meine Makellose. Worte der Anerkennung, der Zuwendung, Worte, die erbauen. Du bist mir ein Schatz. Du bist mir wert. Väter, das auch an die Töchter. Ich habe vor Jahren erfahren, in der Kommunikation seien viele Mädchen bereit, schnell ins Bett zu springen, weil ihnen was fehlt vom Vater an der Zuwendung, an der Zärtlichkeit und Zuwendung. Und so, unsere Tochter war damals 12 oder 11, als ich das hörte. Und da sagte ich, ja, hier an dieser Stelle möchte ich nicht versagen. Und da sagte ich hier genau das, was ich hörte, was ich eben sagte. Und ich sagte, ab jetzt wollen wir das ganz bewusst miteinander machen, dass ich dich umarme. Und das, da kommt Rede von mir. Und wenn sie telefoniert, da weiß ich im Handy, wer es ist. Und da meine erste Antwort, hello, beautiful. Hallo, Schöne. Ich rede mit ihr mit wohlwollenden Worten, weil ich das auch meine, aber weil ich nicht will, dass diese Dinge, diese Zuwendungen, diese Anerkennungen fehlen bei ihr. Und auch, wie ich sagte in der letzten Stunde, wenn das kommt, Komplimente, diese Dinge sagen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 7, Vers 21, die Hure, die macht das mit Worten. Und sie sagt in Kapitel 7, Vers 21, durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten. Das heißt, sie hat ständig Positives zu ihm gesagt und mit glatter Zunge hat sie ihn praktisch ins Bett geködert. Durch Worte. Deswegen ist es wichtig in der ehelichen Beziehung, wir denken nicht, so wie ein Ehepaar gefragt wurde, ob er seiner Frau seine Liebe bekundet hat. Das war, glaube ich, Gary Chapman, der das gesagt hat. Und er sagte, der Ehemann, ja, ich habe es ihr vor 17 Jahren am Standesamt gesagt und wenn sich was dran ändert, dann melde ich es. Hab sie lieb. Also 17 Jahre her, das ist für die meisten Frauen kärglich wenig. Also viel, 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 viel zu wenig. Das heißt, das Mitteilen. In der Kommunikation möchte ich auch etwas zum Vermeiden weitergeben. Und das tue ich auch in der vorehelichen Beratung. 1. Timotheus 4, bitte. 1. Timotheus Kapitel 4 aufschlagen. Da steht Folgendes. Es ist eine Liste von Eigenschaften von falschen Lehrern. Und als ich das mehrmals beobachtet habe, in Freundschaftsbeziehungen sowie auch in ehelichen Beziehungen, habe ich gedacht, also hier liegt ein Problem. 1. Timotheus 4, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden und so weiter. Entschuldigung, 6, Vers 4. Bitte, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn, Jesus Christus, annimmt und die Lehre der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nicht, sondern krankt an Streitfragen, Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und hier kommen die zwei Worte. Böse Verdächtigungen entstehen. Ich habe sämtliche, in beiden Sprachen, die ich kenne, sämtliche Übersetzungen angeschaut und alle übersetzen es identisch. Böse Verdächtigungen. Ein geschilderter Fall, nicht ein echter Fall, sondern geschildert. Sie sind 6 Monate verheiratet. Er kommt regelmäßig um 17.15 Uhr durch die Tür von der Arbeit. Heute ist es schon 6:10, dann 18 Uhr, dann 18.15 Uhr und er ist immer noch nicht da. Böse Verdächtigungen machen Folgendes. Er ist nicht da. Ha! Er trank heute Kaffee mit einer an der Kaffeemaschine und sie sprachen und sie haben was ausgemacht. Und er sitzt mit ihr irgendwo im Lokal. Ha! Das weiß ich. Böse Verdächtigung. Und er kommt heim, 18.30 Uhr. Wo warst du die ganze Zeit? Schnauzte ihn an. Nun, wie wäre es, statt böse Verdächtigung und böse Verdächtigung kommuniziert, wie wäre es, sie hätte Folgendes gedacht. Wen habe ich geheiratet? Ich habe einen Diener geheiratet. Sicherlich auf dem Parkplatz der Firma brauchte jemand Hilfe. Wahrscheinlich hilft er jemandem. Tatsächlich, er kommt durch die Tür. Ein Kollege hatte einen platten Reifen auf dem Parkplatz. Sie machen das Auto auf und stellen fest, Ersatzreifen ist auch leer. Auch kaputt. Müssen dann zu einer Tankstelle fahren, beide Reifen erneuern lassen und beide haben Handys, aber die Batterie ist leer. Sie können nicht anrufen. Also, er hat geholfen, weil er ein Diener ist. Warum verdächtigt sie nichts Positives? Und häufig geschieht das. nicht nur männlich, sondern weiblich in beide Richtungen. Geht das eine böse Verdächtigung? Du warst, du hast. Und es war nicht einmal so. Und dann ist die Verletzung. Und weißt du, wenn er durch die Tür kommt und sie schnauzt ihn an, für nichts, was er nicht getan hat, sondern er hat eigentlich gedient. Wie fühlt er sich und wie reagiert er? Ein ganz, ganz, ganz reifer Mann Gottes vielleicht, reifer als ich es bin, würde eventuell sagen, halt, werden wir mal ganz stille hier. Ich möchte sagen, was eben geschah. Und ruhigem Ton. Das ist aber nicht Roger Pugh. Die Tendenz ist natürlich loszuschießen und sich zu rechtfertigen und zu sagen, wie kannst du bloß. Und oft ist das Problem unexistent. Es war eigentlich nichts Negatives, aber daraus entsteht ein großer Kommunikationsberg, wo beide sich nicht finden. Wegen nichts. Kommunikation. Böses vermeiden, böse Verdächtigung vermeiden. Und an dieser Stelle müsste es deutlich gesagt werden, Verletzungen bereinigen. Und das schließt auch Vergebung ein, Bereitschaft zu vergeben. Wie viele Beziehungen haben Verletzungen in der Vergangenheit gehabt? Und mich würde es fast interessieren, dass Wolfgang macht hier diese Umfrage, mich würde fast interessieren, über etliche solche Veranstaltungen zu erfahren, wie viele Leute Probleme hatten in der Kommunikation in der Ehe und diese Probleme noch als Scherbenhaufen dort liegen und da liegen und überall dort liegen, nie aufgeräumt. Nie aufgeräumt. Eine Frage stelle ich immer bei den vorehelichen Gesprächen. Habt ihr Meinungsverschiedenheit oder Verletzung gehabt? Ja. Habt ihr das bereinigen können? Ja. Dann frage ich sie, warst du zufrieden? Ja. Warst du zufrieden? Ja. Denn häufig ist der Fall, Leute kamen zu mir und haben gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen, aber es war total unbefriedigend. Nicht gelöst. Deswegen ein bisschen nachfragen, wurde es zu der Zufriedenheit beider gelöst? Sie sitzen vor mir, ich merke, da ist der Wurm drin und dann merke ich, er hat mit einem Computerspiel die ganze Nacht als Student gespielt. Dann musste er einen Termin mit ihr, eine Verabredung mit ihr zum Essen absagen. Die war geärgert. Hat die ganze Nacht gespielt, jetzt Absage und sie sind verlobt. Und da habe ich sie gefragt, hast du wegen seines Versagens Angst, ihn zu heiraten? Sie hat kein Wort gesagt, sie hat lautlos nur den Kopf ganz so genickt. Er guckte zu. Da habe ich gefragt, hat sie dir das gesagt? Sagte ich, geht raus. Und kommuniziert diese Woche drüber. Ihr braucht meine Hilfe nicht dazu. Kommuniziert drüber. Und nächste Woche, wenn ihr wiederkommt, meine erste Frage wird sein an Sie. Bist du zufrieden mit dem Ausgang von dem Gespräch? Sie kommen rein die nächste Woche. Nun, bist du zufrieden? Und sie sagte, ja. Also ganz, ganz total überzeugt. Sie sind verheiratet, haben 3 Kinder. Wir haben guten Kontakt. Aber denk mal, er wäre verantwortungslos, einfach als Ehemann, der die Familie versorgen soll, in die Ehe zu gehen, ohne Verantwortung. Und sie hätten nicht gelernt, darüber zu sprechen. Das ist das Problem. Sie lernten, viele lernen nicht, darüber zu sprechen. Und viele dieser Dinge werden nicht aufgearbeitet durch Vergebung. Meine flehende Bitte ist, wenn solches hier existiert, und eventuell, die Thematik ist auf Salz und Pfeffer reduziert, Salz und Pfeffer Gespräche. Ich bitte, setz dich hin, ich bitte, finde jemand, der hilft. Eventuell brauchst du einen Außenseiter, der hilft. Und ich bitte, sei bereit, mit einem Außenseiter zu sprechen, zu hören. Ich denke an dieser Stelle noch einmal, die Kommunikation ist so ein globales, gewaltiges Gebiet und bezieht sich auch auf das Gemeindeleben. Welcher Gemeindeleiter kommunizieren schlecht mit der Gemeinde, kommunizieren negativ an die Gemeinde, verletzen die Gemeinde oder kommunizieren überhaupt nicht mit der Gemeinde. Was wir in der Ehe und Familie lernen über Kommunikation, dürfen wir und müssen wir und sollen wir auch in der Gemeinde praktizieren. Denn beide hier wieder informieren einander. Es ist die Kommunikation, die das Herz vom Gemeindeleben ist. Die Urgemeinde verharrte in der Gemeinschaft, das schloss Kommunikation ein. O Herr, hilf, denke ich, hilf uns dabei. Ich möchte bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, der Feind hat zu viel Platz und Raum gewonnen in deiner Gemeinde. Wir wollen heute dem Feind die Tür zeigen, ihn wegschicken von uns. Wir wollen dem Fleisch auch Einhalt gebieten und dem Fleisch Nein sagen. Wir brauchen dringend deine Hilfe für gute Kommunikation. Herr, ich habe heute ein verlobtes Paar gesehen, strahlend, glücklich, hoffnungsvoll. Und wir wollen in 20 und 30 und 40 Jahren bei ihnen noch eine wachsende Freude feststellen, weil sie lernten, in Demut und Hochachtung miteinander so umzugehen, zu kommunizieren, dass der andere immer Hochachtung, Respekt, Liebe, Zuwendung, Freundlichkeit und Zärtlichkeit empfangen hat. Vergib uns, wo wir statt biblisch zu leben nur gesagt haben, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Vergib uns, Herr, wo wir Redewendungen unserer Sprache, unbiblische Redewendungen, in Anspruch nehmen, uns zu verteidigen bei falschem Reden. Wir bitten dich, hilf unsere Gemeinschaft an den Tischen und hier dir wohlgefällig zu sein. Möge unser Austausch hier ein Stück Himmel auf Erden sein. Danke dafür, im Namen Jesu. Amen.